Meine lieben Roommates, der Fahrrad-Rennrad-Cycling-Podcast Nummer 1 AWFNR ist da und diese Woche geht's keine einzige Sekunde ums Radfahren. Ihr könnt euch entspannen, ihr könnt sie euch anhören. Ich weiß, ihr seid alle ein bisschen genervt davon, aber so ist es halt. Ich gehe halt viel Radfahren und Joko ja auch jetzt bald. Wie geht's dem Knie eigentlich?
Joko? Ja, reden wir nächste Woche drüber. Haben wir heute auch nicht drüber gesprochen. Ist noch nicht ganz da, wo es hingehört, aber sehr viel besser.
Okay.
Danke, dass du fragst.
Worüber haben wir noch uns unterhalten?
Du, wir haben über meine kleine Reise an den Starnberger See uns unterhalten. Ich war bei Peter Maffay zu Hause und da habe ich sehr ausführlich darüber berichtet, weil ich sehr beeindruckt von Peter Maffay gewesen bin. Dann haben wir über deine Detox-Erfahrungen gesprochen. Ja. Du hast eine Saftkur gemacht.
Veo, veo.
Und veo, veo, que ves, una pasito, una pasita es.
Genau.
Bei dir parken Menschen falsch vor der Tür und du bist ein fucking Spießer geworden. Ja, das muss man auch mal ganz kurz festhalten.
Ja, ist so.
Ja, ist so. Kannst du nicht schönreden, hat sich so angehört. Man hat so richtig gemerkt, wie du rumgedruckst hast. Aber worüber haben wir noch gesprochen?
Weinfluencer haben wir noch besprochen.
Oh ja, aber oh, natürlich mein Weinfluencertum, sicher.
Genau.
Schick Pakete voller Wein und Champagner mit den feinsten Tropfen dieser Welt bitte an meine Agentur Pepperstark. Wir freuen uns sehr über alles, was da kommt und es wird irgendwann mal eine Folge geben, wo ich das alles vorstelle oder vielleicht trinke ich es einfach nur privat aus.
Das alles.
Aber jetzt.
Und noch viel mehr bei AWFNR. Ausgezeichnet mit der Goldenen Henne und präsentiert von O2. Für mehr O in deinem Leben.
In deinem Leben. Und jetzt geht's los und wenn ihr jetzt noch Zeit und Bock habt, abonniert doch noch kurz unseren Newsletter auf AWFNR.de. Danke.
Hallo Joko, mein Freund. Wie geht's, wie steht's? Bei dir ist es sehr spät, 23.30 Uhr. Bei mir ist es 14.30 Uhr. Ich bin bestens gelaunt und voller Energie gehe ich in dieses wunderbare Telefonat mit dir, mein Freund. Was geht?
Hi.
Bei mir, hi.
Hi. Bei mir ist 23.57 Uhr. Da frage ich mich, wie es bei dir 14.30 Uhr sein kann, aber ist nicht schlimm.
Ja, 14.57 Uhr, okay.
14.57 Uhr, okay, da hätte ja sein können, das, es gibt ja, welches Land ist denn das? Ist es Australien, Neuseeland, wo es Halbstundentaktungen gibt? In Indien gibt es das, ne? In Indien gibt es eine Halbstundentaktung.
Es gibt sehr viele Inseln, wo es auch Halbstundentaktungen gibt. Dann wird es sehr kompliziert. Nee,
ich wollte es nur kurz festhalten und zeigen, dass ich absurde Dinge weiß, die keinen weiterbringen im Leben, vor allen Dingen mich nicht. Mir geht es eigentlich ganz gut, auch wenn es sehr spät ist. Ich hatte offensichtlich, wie man sieht, ich habe die Kamera auf eine tolle Position gestellt. Ja. Wird so ein bisschen, als wenn ich hier versteckte Kamera selber aufgebaut hätte. Bin in Berlin im Hotel und bin heute hochgekommen im Auto und war gerade bei Jörg, bei meinem alten Protégé, hier Jörg Hoppe, der ehemals Besitzer von der MME, da wo ich damals meine Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht habe.
Warst du da Azubi? Wirklich?
Nee, deswegen, Volontariat habe ich da gemacht, aber Volontariat ist ja jetzt nicht IHK oder so, sondern ist ja eher in einem privaten Unternehmen eine private Form von Ausbildung, also Learning on the Job habe ich es immer genannt.
Aber macht man Volontariat nicht, nachdem man was studiert hat?
Ja, eigentlich schon, aber im privaten Fernsehbereich haben wir in der Florida auch, da sind Nicht-Studierte, die zu uns kommen, die Volontariate machen können. Dann lernst du quasi auf dem Job das nötige Handwerk und das, was du können musst. Und hast dann danach eine Bestätigung über deine Fähigkeiten und die Bereiche, die du quasi kennengelernt hast. Das ist jetzt aber ohne irgendeine Prüfung oder so, sondern du hast dann Workshops. Bei mir waren es 2,5 Jahre.
Ist ja doch, also es ist quasi wie so ein längeres Praktikum, aber auch
voll bezahlt. Voll bezahlt, ein bisschen intensiver und dann durchläufst du halt verschiedene Abteilungen von Produktion über Herstellung, über die ganzen redaktionellen Ebenen, die es da gibt, Schnitt und weiß nicht was und hast dann von allem so ein bisschen Ahnung und eigentlich ist ja die Branche jetzt auch nicht, machen wir uns nichts vor, du kennst sie ja auch, jetzt nicht prädestiniert dafür, dass man das nicht irgendwie mit ein bisschen Begeisterung lernen kann. Dementsprechend ist es kein richtiger Ausbildungsberuf, wo du dann irgendwelche buchhalterischen Dinge noch lernst. Buchhalterischen?
Ich glaube buchhalterisch, aber ich weiß nicht warum.
Aber buchhalterisch ist auch richtig. Ich dachte mal, das wäre so eine falsche Form der Betonung, so wie die in der Gastronomie immer sagen. Im Restaurant. Da habe ich im Restaurant gegessen.
Oh stimmt, das sagen alle Köche immer.
Oder? Ja, im Restaurant.
Wir in der Kurpfalz sagen zu Trinkschokolade Kakao.
Kakao? Wirklich?
Ja. Das ist jetzt auch eine falsche Betonung. Kakao oder Kakao?
Kakao, ja.
Ja, gib mir mal den Kakao, bitte. Sei so gut, Joachim. Gib mir kurz den Kakao.
Ist, nee, aber ja. Deswegen geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich habe eigentlich eine super Woche. Ich war ja bei Peter Maffay. Das habe ich letzte Woche angedeutet, ja, dass ich zu Peter Maffay fahre.
Hast du? Ja.
Ey, Alter, das ist so verrückt.
Wo war das?
So eine Radiosendung.
Also in welchem Ort?
In Tutzing am Starnberg ist es.
Oh.
Das ist aber wirklich, wirklich verrückt, weil du, das ist so richtig die alte, große, weite Welt, wenn du so willst. Also wenn du dir so vorstellst, ich meine, der Typ hatte, das muss man sich mal vorstellen, 19 Nummer-1-Alben und viele von denen zu Zeitpunkten, wo man wirklich noch siebenstellig Alben verkauft hat, hatte da so Awards hängen. Was waren das? 10 Millionen verkaufte Konzerttickets. Da war meine Rechnung dann, wenn jedes Konzertticket 1 Euro gekostet hat, ja, oder D-Mark, muss man ja fast schon sagen, dann hat der 10 Millionen Mark damit gemacht.
Okay. So steht.
So war meine Rechnung. Nein, aber das war irgendwie so ein geiles Eintauchen. Also ich habe sogar letzte Woche schon erzählt, dass ich mal bei dieser Tabaluga-Show dabei gewesen bin und er einfach ein wahnsinnig angenehmer, netter Mensch gewesen ist. Und dann hat er gefragt, ob ich dann sein, der hat so eine Radiosendung, ob ich da hinkommen wollen würde. Und die Radiosendung ist aber gleichzeitig auch ein Podcast und wird aber auch gefilmt irgendwie für Magenta TV oder so, glaube ich. Und du bist halt da hingekommen, das ist halt am Starnberger See, fährst halt irgendwann rechts in so eine Straße rein. Und da gehört ihm mehr oder minder so der halbe Block, wenn man davon reden will, oder die halbe Straße, weil da ist dann irgendwie seine Stiftung, diese Tabaluga-Stiftung, da mit 40 Mitarbeitern oder so, die dann auch wirklich so Riesenprojekte, da gibt es irgendwie so ein Gut, was sie da haben, mit 70 Hektar Land und 45 Bisons, und dann können da, also wirklich ein wunderschönes Gut, super restauriert, state of the art, wo dann so Kinder hinkommen können, denen es halt aufgrund der sozialen Struktur, aus der sie kommen, oder irgendwie Erfahrungen, die sie gemacht haben, die irgendwie nicht gut gewesen sind, also wirklich auch traumatisiert, die dann da hinkommen können und dann so Ferien auf dem Bauernhof in Anführungsstrichen machen können, aber dann da wirklich angeleitet werden, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, mehr Vertrauen in sich zu haben und so. Und irre Arbeit, die er da leistet. Und dann ist aber das so der eine riesen Gebäudekomplex, wo diese ganze Stiftung drin ist. Und dann läufst du da rum und denkst dir so, das ist ja verrückt, das ist alles die Stiftung. Wie lange macht er denn das? Und dann hängen da irgendwelche Werbungen von Edeka für Tabaluga-Schultüten. Ja, das haben wir mit Edeka dieses Jahr gemacht. Für alle neuen Schulbeginner gab es dann irgendwie bei der Edeka Tabaluga-Schultüten, wie für alle neuen Schulen. Ja, das war so eine Kooperation. Wie viele Schultüten habt ihr dann gemacht? Ja, das waren schon ein paar hunderttausend. Und einfach denkst du, die Größenordnungen, in der dann Peter Maffay da irgendwie so Gutes tut, das ist halt einfach verrückt. Und dann hat er aber noch so ein anderes Haus da, was dann direkt daneben ist. Da musst du dann rausgehen aus dem einen Haus, gehst über die Straße rüber in das nächste, und dann hat er so richtig ganz classy. Ich habe leider keine Bilder gemacht, weil es ist wieder so ein Moment, da habe ich mich da nicht getraut, weil ich dann dachte, Mensch, da hätte man eigentlich Bilder von machen müssen. Der hat so ein richtiges Tonstudio, aber als wenn du dir eine Doku angucken würdest, wo, keine Ahnung, wenn ihr diese Beats-Doku mit Dr. Dre auf Netflix gesehen hast, ne? Ja. Irre groß, mit so einem Raum dahinter, wo dann wirklich Teppiche auf dem Boden liegen und Schlagzeug, also so wie man sich's vorstellt, alles in so einer total geilen Style, alles mit roten Wandteppichen und alles in Schwarz und Gold und Rot gehalten, und dann aber auch so eine kleine Bar vorne, wenn man reinkommt, so total 80s-Style, alles etwas aus der Zeit gefallen. Tonnen und Abertonnen von goldenen Schallplatten, und er war aber einfach so wahnsinnig. Ich meine, der ist 71, der Mann, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber 71 Jahre alt und so turbo entspannt und so total klar und ruhig und so wahnsinnig angenehm. Und am Ende haben wir sogar noch gesungen. Ich wollte nie erwachsen sein. Und, ich.
Sing mal kurz mit, wie du das gesungen hast. Komm.
Kann ich nicht. Da müsste Peter Maffay jetzt hier neben mir sitzen. Nein, ich weiß, was du vorhast. Da müsste Peter Maffay jetzt hier neben mir sitzen. Und dann könnte ich einfach mit einstimmen und so ganz leise singen. Und das Lustige war aber, er meinte dann so, ja, Joko, das war ganz gut. Ich höre trotzdem mal rein. Und dann sind die halt ins Studio gegangen. Und also quasi in da, wo das Mischpult war. Und ich saß noch alleine in dem Raum, wo wir dann alle da irgendwie musiziert haben mit seiner ganzen Band hier, Peter Keller und so, die ganzen Jungs da aus der Truppe. Und dann hörtest du, wie sie das anspielen, was wir gerade aufgenommen hatten. Aber ich habe nur die Instrumente gehört. Das heißt, Die haben sich den Ton von unserem Gesang mit angehört, haben sie mir aber nie vorgespielt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Dann kam er rein und meinte so, ja, das war ganz okay, aber lass uns zur Sicherheit noch mal eine machen. Und du wusstest so, nee, davon hat nichts geklappt. Aber das ist ein irrer Ort, weil dann auch so erzählt hat, ja, du, ey, da war hier, keine Ahnung, Joe Cocker hat in München gespielt und dann kam der hier abends nach dem Konzert noch rum und hat dann irgendwie so die ganze Woche, als er dann, der ist in München noch geblieben, hat er ja noch ein bisschen so vom Album aufgenommen. Wie, meinst du, wie Joe Cocker war hier. Ja, hat sich halt rumgesprochen, dass es hier so mein Studio ist und dann klingelte das Telefon und dann war es dann so, sag mal Peter, ich würde gerne vorbeikommen, ich muss mal so ein paar Strophen von so einem Song aufnehmen, wäre das ein Problem bei dir? Und dann so, nee, klar, kannst du rumkommen. Und es ist absurd, wenn dann so ein Typ einfach erzählt, dass Joe Cocker dann rumkommt. Und generell auch so die ganzen Größen, also alles so Musiker, das war so geil, weißt du, so Musiker unter sich, die sitzen dann da und du hast wirklich das Gefühl, die betreten eine andere Welt in dem Moment, wo sie ihr Instrument in die Hand nehmen und dann so ein Stück da anspielen für dich und sind so total in the zone und verlieren sich da drin und haben dann auch noch so gejammt, während wir da irgendwie die Technik da, irgendwas muss man technisch abwarten und dann haben die so angefangen, da irgendwelche Songs zu spielen von Pink Floyd und I Don't Know What, ne? Und es war einfach irre. Und dann meine so, ja, und dann, ey Leute, lustig, das muss ich euch erzählen. Kennt ihr den und den? Und das ist irgendwie so der krasseste Mundharmonika-Spieler der Welt, so ungefähr. Der meinte so, ja, dann habe ich es dem gesagt, so, sag mal, könnt ihr nicht die Mundharmonika spielen? Ja, und dann ist der vorbeigekommen, meinte aber nur einen Song. Und dann habe ich gesagt, okay, als wir den Song aufgenommen haben, ich so, okay, wir haben es. Und dann hat er gesagt so, okay, ich würde noch einen machen. Und am Ende hat er auf dem ganzen Album gespielt und dann ist er sogar noch mit auf Tour gewesen. Und das ist aber dann so eine geile andere Welt, wo ich mir manchmal denke, spielst du ein Instrument?
Ja, ein Klavier.
Klar, stimmt, Klavier spielst du.
Und ich war DJ, also ich fühlte mich ja schon Teil, im Hip-Hop ist das ja eine Band. Also ich hab auch ein paar Mal als DJ für Materia gearbeitet und dann, also das ist ja auch sowas bandmäßig. Aber
du hast auch gerappt auf der Bühne, habe ich auch mal gesehen.
Ja, aber als DJ habe ich immer so Kiffen, Saufen, Feiern, hey, Labrador. Karate. Immer so Adlibs. Nee,
aber da dachte ich mir so, wie schade eigentlich, dass ich kein einziges Instrument spiele. Und dachte mir dann so, ist es mit 41 zu spät, ein Instrument zu lernen?
Nein.
Vielleicht beantwortest du mir die Frage.
Nicht.
Hast du schon.
Ja. Du kannst.
Vielleicht beantwortest du mir die Frage nach der Werbung, wollte ich gerade sagen. Aber hast du schon beantwortet.
Aber ich habe sie schon beantwortet, aber dann erkläre ich es dir nach der Werbung. Mein lieber Joko, Indeed ist ja die ganz klare Nummer 1 der Jobbörsen weltweit. Ohne irgendeine Diskussion.
560.000 Jobs jeden Monat alleine in Deutschland. Und über 320 Millionen Bewertungen für Unternehmen, dass man safe weiß, gut, nicht gut, sollte man hingehen, sollte man nicht hingehen. Also unfassbar gut aufgestellt, ja.
Genau. Die Unternehmensbewertung, die haben wir letzte Woche besprochen. Da kann man ja quasi sehen, ob das Unternehmen zu einem passt. Heute, diese Woche, reden wir darüber, wie man eine richtige Bewerbung quasi fertig macht. Und was man, also wenn man will sich ja sauber bewerben. Wir beide haben Jobs ausgeschrieben. Ich habe ja schon auch so manche Leute eingestellt nach Bewerbung. Und ich, also zumindest, ich finde, eine Bewerbung sollte schnell und schön sein. Also es ist schon der erste Moment, was Gestalterisches machen zu können.
Voll.
Also so ein bisschen Liebe zum Detail und Mühe ist da schon angebracht. Und ich persönlich finde eine individuelle Bewerbung immer sehr, sehr gut. Also wenn jemand mich dann da anschreibt, wenn man merkt, okay, deswegen bewerbe ich mich bei dir und wenn im Lebenslauf, und das ist relativ schwierig, aber wenn zumindest rauskommt, dass man auch mal was anderes gesehen hat als den völlig geraden Weg. Also ich für mich, aber das ist halt auch meine Branche, ich schaue bei Bewerbern ja schon so ein bisschen drauf, dass die mal im Ausland waren, dass die mal was anderes gesehen haben, vielleicht, dass sie jetzt nicht genau die, also in der elterlichen Zahnarztpraxis das Praktikum und dann da eine Ausbildung und dann da 4 Jahre gearbeitet haben, sondern man muss auch mal andere Leute gesehen haben, finde ich, und man muss auch mal ein bisschen mutig wohin gegangen sein, wo halt nicht alles safe ist, mal eine andere Sprache, finde ich wichtig und aber für mich ist vor allem Aussehen ziemlich relevant, finde ich, und da kann man bei Indeed ja auch, also die helfen.
Aussehen der Bewerbung meinst du aber, oder Aussehen des Bewerbers?
Nein, der Bewerbung. Oder der Bewerberin. Das ist ja der erste Moment. Ich finde auch eine Schriftform, voll. Also auch die E-Mail oder
no wenn man das da hochlädt. No second chance for first impression.
Genau, das ist der erste, Das muss man nutzen, um da schon mal zu zeigen, dass man auch gestalterisch ein bisschen was macht. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie man die Schriftart verändert, dann ja, muss man das halt rausfinden.
Ja. Gibt ja man sollte sich vielleicht auch immer noch mal die extra Mühe machen, dann noch mal jemanden drüber gucken lassen, weil nichts ist unangenehmer als, sag mal, da oben steht, du schreibst an das Unternehmen, aber hier steht, du bewirbst dich für den Job bei dem Unternehmen. Wenn man manchmal dann auch so Massenbewerbungen raushaut, ne, was ja durchaus gang und gäbe ist, dass man zumindest sich auch die Mühe macht, da die Individualität noch mal herauszuarbeiten, finde ich auch mal nicht unwichtig.
Genau. Also auf jeden Fall auf Indeed kann man da seinen Lebenslauf hochladen. Dort gibt es auch verschiedene Systeme, die einem dabei helfen. Und dann kann man sich bewerben dort und man sollte wirklich, also das, was du gerade gesagt hast, die individuelle Ansprache und sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, genau, führt auf jeden Fall zu mehr Erfolg, wenn man dort macht und nicht einfach, ja, also Copy-Paste und das Gleiche an 400 Leute schicken. Da wird kein guter Arbeitsvertrag rauskommen. All das,
das glaube ich auch nicht.
Auf indeed.com ist, glaube ich, die Adresse. Oder wie ist die Adresse, ja, Joko?
Indeed.com.
Genau. Zurück zum Gespräch über Musik. Es ist total möglich, ein Instrument zu lernen. Es ist sogar, also zweierlei ist total, nichts ist geiler als zum Beispiel Klavier zu lernen oder Gitarre zu lernen mit der heutigen App-Technik, wie auch Sprachen lernen. Also nichts war einfacher, als diese zwei Sachen zu lernen im Moment, weil das Feedback sofort da
logisch
ist. Also
ja, klar.
Bei Sprachen gibt es ja inzwischen verschiedene Anbieter, die dich auch korrigieren, ob du es richtig aussagst und nur so nebenher quasi die kleinen Sachen. Ähnlich ist beim Klavierspielen, dass du quasi, du kannst auch auf dem iPad einfach erstmal Melodien anspielen und visuell kriegst du dann angezeigt, okay, diese Taste, diese Taste, diese Taste, und es ist ja am Ende wie Sport, üben, 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 üben. Und du musst jetzt nicht gleich einen Flügel in den Westwing von dir da bauen, sondern kannst ja einfach auf dem iPad erstmal anfangen. Und dann gibt es so, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Klaviere, die halt so Tastaturen haben.
Hättest du Bock auf Schlagzeug?
Nee, bitte nicht. Das ist,
warum?
Schlagzeug ist wirklich, also A, es ist jetzt begrenzt cool, bis du da jemanden findest.
Was?
Ja. Also
Phil Collins ist der geilste Typ der Welt, der beste Schlagzeuger überhaupt.
Ja, aber es ist sehr, sehr anstrengend für die Nachbarn. Kann ich dir sagen.
Ja, also, aber da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Ich mag aber einfach so dieser Moment, wenn das Schlagzeug in Songs einsetzt, den finde ich immer geil. Wenn er nicht von Anfang an dabei ist. Also wenn von Anfang an nicht der Beat durchs Schlagzeug vorgegeben ist, sondern dann dieser Moment, wo du einfach weißt, da kommt jetzt gleich das Schlagzeug, den liebe ich.
Ja, natürlich. Es ist auch der Schlagzeuger ist ja auch der Chef eigentlich am Ende. Also der Bandchef oft.
Stimmt.
Der quasi alles ansagt, wann, wo, was kommt. Also Materia ist.
Er sagt immer am Anfang: one, two, three, four.
Das möchtest du gerne mal. Hast du einen Takt? Kannst du eine Triole? Könntest du das machen?
Was ist eine Triole?
Also mach mal mit einer Hand auf dem Finger. Eins, 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 eins. Ja? Und mit dem anderen machst du.
Das ist ein Triole. Was mach ich mit dem anderen?
Machst du quasi ein Drittel weniger. Also, das ist die eine.
Jetzt muss ich das Mikrofon nicht annehmen.
Ja. Nee.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch, weil ich musste da meine Lieblingssongs, also die mein Leben begleitet haben, da habe ich unter anderem Opus Life is Life reingegeben, weil es so, als ich ein kleines Kind war, habe ich einen Song geliebt. Da ist ja auch dieses Schlagzeugding. Ne, du weißt, was ich meine?
Das hast du versucht.
Vielleicht merkt man.
Also
das habe ich. Aber der hat mich in die gleiche Falle gelockt wie du gerade, wo du meinte, sing doch mal an. Er meinte so, da vorne ist ein Schlagzeug, setz dich doch mal da ran, spiel das doch mal. Und ich so, wirklich, darf ich? Und dann so, warte mal, wo kann ich denn jetzt hier? Und es war dann aber so süß, weil dann meinte er so, ja, das hast du richtig gut gemacht. Und man wusste so, das stimmt nicht, du lügst gerade wie gedruckt. Aber finde ich sehr sympathisch, dass du das aufrechterhältst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will einfach nur nochmal, ich bin nachhaltig beeindruckt von der Karriere von Peter Maffay, auch wenn ich jetzt so musikalisch da nie irgendwie groß mehr Alben von gekauft hätte oder so. Man kennt natürlich alle Songs oder viele Songs von ihm kennt man. Aber trotzdem ist es einfach so, das ist so ein geiler Weg in so eine Zeit von als wirklich so Musiker, auch wie der das erzählt hat, dass er gesagt hat, so, ich wollte halt immer unabhängig sein. Ich wollte halt nie irgendwie irgendwo anrufen müssen und sagen, ja, sag mal, kann ich heute bei dir ins Studio kommen? Da würde ich gerne mal das und das aufnehmen. Sondern ich wollte einfach immer aus der Haustür raus und dann wollte ich in den Keller runter und dann wollte ich das spielen. Also der wohnt auch da direkt. Das ist halt einfach so crazy, wie geil, also was er sich da für eine kleine, krasse Welt gebaut hat, in der er einfach perfekt funktioniert. Und die ist halt wirklich sehr, sehr klein, weil er ist ja auch nicht der Größte.
Die Decken sind ganz tief überall.
Die Decken sind ganz tief. Aber, nein, aber das, ich fand das einfach so wahnsinnig beeindruckend, weil es halt so null mit meinem Alltag zu tun hat. Und man stößt in so eine Welt vor, wo du einfach weißt, da sind wahrscheinlich auch tausend Geschichten in diesen Räumlichkeiten passiert. Und ich bin da wirklich ein großer Fan von Peter Maffay nochmal geworden an dem Tag, weil der einfach so ein wahnsinnig entspannter, cooler Typ ist. Und es gibt ja auch so wilde Geschichten. Olli Schulz hat dir immer erzählt, dass Peter Maffay, Olli Schulz war ja ganz lange Roadie, also der ist immer mitgereist und hat dann so die ganzen Kisten ausgepackt und eingepackt. Und da gab es wohl die Story von Peter Maffay, dass er in den Proben zu irgendwem über die Beschallung hier Front of House mäßig gesagt hat, also da, wo das Mischpult und so steht, sag mal Karl-Heinz, was ist das für ein Geräusch? Und dann hat der Karl-Heinz über die Beschallung zurückgesagt, du Peter, das ist der Regen auf der Halle hier. Das hat gerade angefangen zu regnen draußen. Meinte, das ist mir scheißegal, das stört mich, schalt das ab. Und die Storys stimmen wohl. Also ich hab ihm die Frage gestellt, ob das wirklich passiert ist. Und dann meinte er, du, wenn man die Geschichte erzählt, dann wird da wahrscheinlich was dran sein. Der war einfach so wahnsinnig cool. Und das hat mich echt...
Ich finde,
aber überraschend cool nochmal, weißt du? Also ich meine, der ist 71, der ist so ein krasser Dude, der hat so viel erreicht, so viel erlebt und hätte, und das finde ich dann irgendwie so tragisch, hätte dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum mit seiner Band und mit seiner Karriere, muss man sich auch mal vorstellen, seit 50 Jahren macht der Typ Musik und dann hat er 3 Konzerte spielen können von dieser Tour, wo ja auch viele Fans wahrscheinlich darauf gewartet haben, dass er dann nochmal auf seine Jubiläumstour geht, 3 Konzerte gespielt und der Rest ist abgesagt und er meinte auch so, ja, so langsam wird es eng. Also so sinngemäß in der Größenordnung, wie er da irgendwie alles fahren kann, ist nicht sicher, ob er es da weiterfahren kann, wenn es sich so weiterentwickelt. Und ist ja auch so trotzdem krass, wie jemand von der Größenordnung dann auch so krass getroffen wird von dieser absurden Krise.
Ja, vor allem haben die ja hauptsächlich durch live verdient. Ja, also das war ja die Haupteinnahme.
Eigentlich nur noch, ja.
Und die Lizenzierungen sind ja weniger. Ich finde generell, also ich bin immer tief beeindruckt von der ganzen, die Musikwelt ist ja tatsächlich auch, ich muss schon sagen, die sind auch anders. Also ich habe da ultra viel gelernt. So die Tatsache, goldene Platten zum Beispiel zu beschenken, finde ich zutiefst beeindruckend auch, weil das ja eine Wertschätzung ist aller Leute, die damit mitgeholfen haben. Man denkt ja so, also keine Ahnung, Materia schreibt einen Rhyme und rappt dann was und dann kriegt er halt 100.000 Alben verkauft und kriegt dann Geld von Universal oder Sony oder was auch immer. Aber der verleiht ja dann danach, keine Ahnung, 60 Leuten eine goldene Platte als ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und also ich habe auch 20 goldene Platten bei mir, Toten Hosen und bla bla bla. Ehrlicherweise haben jetzt meine Videos nichts damit zu tun, wie viel Alben da verkauft worden sind oder meine Fotos oder sowas. Weißt du? Also das ist ja, aber das ist sehr, sehr schön und sehr anerkennend, das zu haben. Und es ist immer ein geiles Event auch. Also es sind dann immer Verleihungen sozusagen, wo dann wirklich auch quasi nochmal Danke gesagt wird und man gemeinsam so einen Erfolg auch teilt. Und das finde ich mega geil von der Attitude. Also du kriegst ja keine goldene Platte, wenn
keine goldene Fernbedienung.
ProSieben ja eine goldene Fernbedienung, wenn eine ProSieben-Sendung gute Quote hatte oder sowas.
Nee, das stimmt.
Und du gibst aber auch niemandem goldene Platten. Also es ist ein gutes Teamgefühl. Und das ist, glaube ich, was ich ja schon auch.
Ja,
also
vielleicht ist auch das, ja.
Auch so die Tatsache, ich meine, die Toten Hosen, was die so, dass die alles teilen. Dass sie immer, also weißt du, so diese ganzen Musikansätze, dass man, wenn jetzt Casper und Materia zusammenspielen, dann machen die natürlich 50-50, egal was passiert, weißt du? Da gibt's ja gar keinen, also gibt's ja keinen anderen Ansatz. Und das finde ich in der Musik so beeindruckend, dass die halt nicht so ego-getrieben. Wobei man dachte, ich zumindest davor, dass die sehr viel ego-getriebener sind, aber die ich kennengelernt habe, sind überhaupt gar nicht so, muss ich sagen. Fand ich schon immer krass.
Du, vielleicht war es aber auch genau das, ne, weil das hast du auch da gemerkt, weil da war dann hier der Typ am Piano oder am Keyboard, der kam dann irgendwie aus Amsterdam an dem Tag extra mit dem Auto am Abend vorher angereist und meinte so, ja, der Peter hat angerufen und hat gesagt, du kommst heute, wir wollen diesen Song spielen, da war klar, dass ich komme. Also ich glaube, vielleicht ist auch genau dieser Zusammenhalt, ich bin ein großer Fan von so Familiengefügen, wenn sich etwas nicht anfühlt wie Arbeit, sondern alle kommen zusammen und haben Spaß und einfach so dieses Miteinander, also dieses wirklich extreme Aufeinanderaufbauen von Fähigkeiten auch. Der eine, also keiner von denen in diesem Raum alleine hätte irgendetwas bewirkt, hätte nur sein Instrument gespielt und man hätte sich so gedacht, so ja, nice to have, ne? Aber alle zusammen war halt einfach unfassbar beeindruckend und geil, wie die das dann da zusammengefügt haben. Ach, und auch die Story, dass irgendwie von seinem Nachbarn, der Sohn, der wollte damals irgendwie ein Praktikum machen, da war der 17, hat er gesagt, ja, komm doch her, guck dir das hier mal an bei mir im Studio, und das ist heute halt noch sein Toningenieur. Also der hat quasi dann alles gelernt, was er muss, und der ist halt immer noch da. Also auch dieser wirklich über Jahrzehnte Zusammenhalt von Menschen, die da zusammenkommen, was ja, finde ich, wiederum auch eine krasse Qualität ist, die für ihn spricht, weil du hast ja nicht eine Band von 20, 30 Jahren, die da gewachsen ist und die zusammenhält. Genau das gleiche wahrscheinlich bei den Toten Hosen und Co., wo du sagst so, ey, wenn Menschen so lange zusammenbleiben und so lange arbeiten, muss ja alles andere auch stimmen. Und wahrscheinlich ist auch genau das die Faszination gewesen. Du hast einfach so einen guten Vibe da gemerkt. Also so ein bisschen wie wenn man auf Ibiza ankommt und denkt so, ja, ich weiß, warum die Hippies hier immer hingefahren sind, weil es halt irgendwie so ein geiler Vibe hier herrscht. Genau das gleiche hat er da auch, ne? Das war so ein hatte einfach ein gutes Gefühl. Und ich finde es so krass, wie viel Gutes der mit seiner Arbeit da irgendwie noch verbunden hat. Also, dass er dieses Tabaluga-Ding da ins Leben gerufen hat und versucht, Kindern zu helfen. Da hat er diesen riesen Bauernhof da auch nochmal auf Mallorca, wo er dann wirklich so, also versucht einfach denen, denen man nicht mehr zuspricht, dass man ihnen helfen kann, zu sagen, doch, ich helfe dir noch. Weil das kann ja nicht sein, dass wir dich jetzt hier durchs Raster fallen lassen. Finde ich einfach auch einen geilen Ansatz, dass er da nicht irgendwie nur an sich gedacht hat, wie viele andere, sondern einfach auch weitergegeben hat. Und das war so der erste Teil meiner Woche, wo du wahrscheinlich noch mit deinen Detox-Getränken nicht rumgeschlagen hast. Oh, hast du es durchgezogen?
Alter. Ja, ja. Ich hab's,
hast du wirklich?
Ja, absolut. Ich hab Rip Ketox mich gedetoxed. Und ich habe aber auch Rip Tox. Oder wie würde man dazu jetzt sagen?
Logisch.
Ich habe gestern alles wieder reingeschüttet, was ich davor rausgenommen habe. Einen kleinen Absturz gestern gehabt, muss ich zugeben. das ist schon tückisch, ne? Aber naja.
Ja, die letzte Flasche Wein hätte nicht sein.
Genau. Das ist genau mit dem Gefühl, bin ich auch aufgewacht. Macht nicht so richtig gut. Also es ging los, also die ersten zwei Tage sind richtig asozial, also es war halt so, die ganzen Nährstoffe und Vitamine habe ich ja durch Veo immer noch zu mir genommen, also es war jetzt keine Mangelerscheinung von Vitamin oder was auch immer, aber es ist schon, ich habe Kopfschmerzen gekriegt am zweiten Tag und du hast halt Hunger, wie Sau, du hast halt, also ich habe, keine Ahnung, 6 Smoothies am Tag getrunken, morgens so ein Vitamin, dann ein Green, dann ein Matcha und dann aber keinen Kaffee, kein Wasser, kein Alkohol, kein Weed, kein, also keinerlei Drogen und was auch immer.
Kein Weed.
Kein Crack, kein Ding. Oh ey, ich habe ein bisschen einen blöden Witz gemacht, ja, in einer Gruppe, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Und ich habe irgendwann gesagt, ja, da muss man halt Crack rauchen oder so. Und dann hat irgendjemand gesagt, oh, hast du schon mal Crack geraucht? Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Derjenige hat aber gesagt, ich schon. Ah, ja. Dann war es aber ruhig erstmal. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Crack raucht, muss ich zugeben.
Nee, das ist auch komisch.
Ja. Tut er aber nicht mehr. Nur mal so.
Ja. Gute Geschichte.
Also keinerlei Crack während der Detox 4 Tage. Ey, es war halt, also ab dem dritten Tag ging es eigentlich. Es ist ein absurdes Körpergefühl. Es ist halt wie Fasten, also es ist ja Fasten am Ende. Du nimmst alles Essen weg.
Aber nur wirklich explizit danach gefragt, wie fühlt man sich? Also fühlt man sich schlapp? Nee. Ist man müde oder?
Nee, ein bisschen genervt. Also ich habe meine Kinder manchmal angeschrien.
weil du einfach hangry warst. Yeah. Hangry as fuck.
Die wusste auch, also meine Tochter hat das auch gecheckt relativ schnell. Hat gesagt, oh, ich gehe jetzt mal lieber weg. Paul ist hängen. Also die Zündschnur ist kürzer. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Konzentration ging, das war eigentlich ganz okay. Also so das Kaffee wegnehmen oder das Koffein wegnehmen war nicht so krass merkbar. Ich war zweimal Radfahren, das erste Mal, also Sport machen, das erste Mal überhaupt gar kein Problem. Das zweite Mal ganz am Ende und das war das schlimmste Sport, also das leerste Fahrradfahren, was ich je gehabt habe. Ich hatte keinerlei Energie. Ich habe mich gequält wie nochmal was. Ich habe jede Umdrehung hat wehgetan. Da waren dann wirklich die Tanks komplett leer nach 4 Tagen. Und wenn du dann, ich glaube, dann greift ja der Körper wahrscheinlich auf Fett nur noch zu. Gibt's ja bei mir genug. Insofern ist es. Aber also, es ist ein abgefahrenes Gefühl, alles mal auf Null gesetzt zu haben. Auch so Verdauung und all sowas. Du hast ja wirklich einfach alles ist auf Null gesetzt einmal und durch alles wird ich jeden Tag in die Sauna gegangen und Eisbaden viel gemacht, auch zweimal am Tag. Und du merkst schon so, wie alles rausgeschwemmt wird auch und wie du schwitzt und wie du anders schwitzt irgendwann. Und wie du halt, ich habe das Gefühl, ich habe weniger gestunken. Also so schweißmäßig. Also so, zumindest ist es, als ich dann wieder was gegessen habe und wieder auch was getrunken habe, fand ich so, oh, ich stink nach Schweiß total. Also so, das war was. Und Aber es, also, ich glaube, ich mache das jetzt einmal im Monat, 4 Tage. Das ist eigentlich wirklich einfach total geil, weil du ganz, ganz fresh bist. Das ist ein ganz, du bist, das war so ein bisschen zu vergleichen mit dem Vegan. Ja, natürlich nimmst du mega ab. Aber das, also, das sollte ja nicht das Ziel sein. Das nimmst du wieder, ich habe 7 Kilo, 8 Kilo abgenommen oder sowas.
Einer Woche?
In 4 Tagen, ja. Ja, aber ich esse ja auch nichts mehr. Und ich habe auch 110 Kilo, darfst du jetzt auch nicht vergessen. Also, und das nimmst du auch wieder zu. Dafür sollte man es ja auch nicht machen. Also es ist ja schon auch nicht geeignet. Also für dich zum Beispiel weiß ich gar nicht, wie gut es geeignet ist. Also so, wenn du dünn bist, dann ist es ja eine Unterernährung. Für Kinder ist es schon gar nicht geeignet. Also unter 18 darfst du das gar nicht machen. Und du solltest schon auch, also wir machen das ja bei Veo da so und da muss man dann schon einen Ernährungsberater davor fragen. Das ist jetzt nicht so, dass man, da muss man mit denen in Kontakt treten, bevor man das quasi. Man muss schon mit dem Arzt auch davor reden. In meinem Fall Jan, weißt du, mein Schwager, der klar gesagt hat, du solltest das machen. Also der hat schon gesagt, das ist schon gut für dich und das ist sehr gut, um das mal. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie als ich vegan war. Da fühlte man sich auch fresher.
Ach, das ist aber interessant, weil ja, Entschuldigung, ja. Wenn ich die Arbeit unterbreche, dass Schwager
ist
er? Schwager, ja, Entschuldigung, mein Gehirn wird langsamer. Dein Schwager sagt, das ist gut, weil mich hat der Nils hier, der Lanserhof Nils, hat mich angeschrieben, kennst du ja auch, und meinte noch so, liebe Grüße an Paul, Saftkuren sind der größte Schwachsinn.
Na dann.
Und ich meine, also wenn es einer ja weiß, ist der Lanserhof, weil das ist ja wirklich eines der, sagen wir, Gesundheitszentren in diesem Land, wo du weißt, wenn du da hingehst, kriegst du wirklich beigebracht, wie man sich richtig ernährt oder stellst deine Ernährung so um, etc. etc. Und dann dachte ich, ah, das ist interessant, weil ich fand Saftkuchen auch immer super spannend, deswegen finde ich total geil, dass du es gemacht hast,
also darüber zu reden. Du darfst jetzt auch nicht unterschätzen, jeder hat ja irgendeine Meinung. Ich glaube, es gibt nichts, also weißt du, so die, ich glaube, du kannst 5 Leute fragen und 5 Leute werden dir Unterschiedliches erzählen. Und garantiert ist es nicht die einzige Lösung fürs Perfekte, was auch immer. Es ist auch jetzt aus Ernährungssicht, glaube ich, nicht die Lösung aller Probleme, dass du 4 Tage mal das machst. Aber
Saft trinkst.
Aber für mich war es interessant, das mal so kontrolliert zu machen. Es war ja schon auch abgefahren, dass du dann so, du arbeitest so auf die jeweiligen Ziele hin. Ich habe viel, viel mehr geschlafen. Ich track ja immer meinen Schlaf. Ich habe jeden Tag Mittag, ich mache seit 3 Monaten Mittagsschlaf jeden Tag. Das habe ich dir auch noch nicht erzählt.
Oh Gott, hör auf.
Jeden Tag mache ich Mittagsschlaf. Das hat in dem LA-Haus angefangen.
Geileres.
Weil ich da unseren Sohn ins Bett gebracht habe, 2-3 Mal. Und ab dann habe ich angefangen, jeden Tag Mittagsschlaf zu machen. Ich plane es richtig in den Tag ein. Und das ist total geil.
Wie lange?
Von 3/4 Stunde bis zu 1 Stunde.
Oh, I love it.
Und ich bin genauso und ich erwisch mich. Also bei uns zu Hause, mein Vater war ja Arzt und hatte eine Praxis unter unserer Wohnung und wir haben in der Mitte gewohnt, also oben drüber. Und jeden Mittag von 14 bis 14:15 Uhr hat er Mittagsschlaf. Immer um 13:30 Uhr. Meine Eltern hatten eine Grundregel, dass es immer warmes Mittagessen als Familie gab. Jeden einzelnen Tag. Also alle Schulkinder. Also wir waren immer als Familie mittags um 13:30 Uhr zum Mittagessen. Da durften keine Freunde kommen, sondern es waren immer nur wir 5. Und dann hat mein Vater sich immer danach hingelegt und hat 1/4 Stunde Mittagsschlaf gemacht. Und ich schwöre dir, wenn da jemand angerufen oder geklingelt oder vorbei oder auch nur irgendeinen Mucks gemacht hat in dieser 1/4 Stunde, wenn ein Freund, weißt du, also da gab es, da haben Leute angerufen und die sind so angeschrien worden, weil mein Vater musste auch immer erreichbar sein, weil es halt auch eine Notfallnummer ist und also weißt du, so als Arzt gibt es ja auch Notfälle. Und wenn da in dieser 1/4 Stunde jemand angerufen hat, dann durfte der 4 Wochen lang nicht kommen. Oder sowas. Also ist geil. Der ist komplett ausgeflippt.
Als Strafe für dich dann quasi, total. Weil dein Kumpel angerufen hat.
Und bei mir ist das genauso. Wenn ich jetzt Mittagsschlaf mache und irgendwer ist laut dabei, dann bin ich so sauer. Das gibt nichts, was mich saurer macht, als wenn die Kinder irgendwie durch die Gegend springen und draußen irgendwo rumschreien oder der Hund vom Nachbarn bellt und mich weckt. Da bin ich, keine Ahnung, was das ist. Aber es ist genial für den Tag. Und ich habe pro Tag, glaube ich, als ich gefastet habe, habe ich 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Jeden Tag. Also ich viel, viel mehr geschlafen. Fast doppelt so viel. Und ich habe abends immer 8 Stunden geschlafen. Also ich bin immer dann um 9, nehme diesen Relax am Abend. Da ist ja auch so eine Kirsche drin und Melatonin. Da schläfst du schon sehr, sehr, sehr viel besser. Und dann habe ich 2-3 Stunden länger geschlafen, als ich normal schlafen würde. Und ja. Und aber die Daten.
Ich lieb einfach Mittagsschlaf. Also ich glaube, ich könnte mich jeden Tag hinlegen. Letzte Woche habe ich mich hingelegt. Da war, ich glaube, war es Formel 1 Rennen.
Und dabei bist du eingeschlafen?
Mein Vater hat es. Ja, aber weil dieses Geräusch, dieses monotone Motorengeräusch, lässt einen so geil wegdösen. Mein Vater ist auch immer hochgegangen und hat früher Formel 1 geguckt und ist dann immer dabei eingeschlafen. Und ich dachte mir so, hä, warum guckt mir das Rennen nicht? Und ich habe es auch gelesen. Ich finde, Mittagsschlaf ist der größte Luxus auf der Welt.
Und du siehst es ja auch, wirklich. Also es ist auch wirklich medizinisch total gut, glaube ich. Also zumindest, ich bin ja ein bisschen in diesem...
Sehr guter Satz. Es ist auch wirklich medizinisch total gut, glaube ich.
Ich als Hobby-Dr. Rifke.
Sehr gut.
Nein, also ich monitore ja die ganze Zeit mein Heartrate-Ding die ganze Zeit mit diesem Band. Und dieses Band, das Geile daran ist die Software hinten dran. Das trackt erstmal einen Monat lang, wie dein Herzschlag ist und wie quasi der Rest... Herzschlag ist und wie es halt Belastung ist und so weiter und errechnet dann, am Ende geht es alles um eine Recovery, also wie recovered ist dein Körper und die also wenn du Sport machst, dann hast du halt am Tag danach eine geringere Recovery, aber vor allem geht es eben um die Häufigkeit, wie das Herz schlägt und wie stark es auch schlägt, also das misst es sozusagen und da siehst du, wie viel entspannter der gesamte Organismus ist, wenn du Mittagsschlaf machst. Also du siehst es in den Daten, in den Pulsdaten, wie der Tag einfach nicht so stressig ist, weil du halt nicht pushen musst, weil du ich brauche auch keinen Kaffee danach. Also ich habe jetzt in der Woche mache ich dann ein Eisbad nach dem Schlaf und du bist topfit für 4 Stunden. Also auch vom Kopf her wirklich konzentriert und am Start.
Ja.
Aber ja,
nee. Ist ganz, ganz schlimm, wie du letzte Woche gesagt hast, so dieses ganze Koffein, was man in sich reinpumpt, ne?
Unfassbar.
Und ich habe wirklich 3, 4, 5 Kaffee jeden Tag getrunken, weil ich es auch geliebt habe, mir dann immer so einen Kaffee zu machen. Ich konnte die Woche das nicht mehr genießen. Ich bin so richtig schlimm geworden, was so alles, was mir Leute sagen, das ist nicht gut, das verinnerliche ich so dermaßen, dass ich mein Leben sofort danach umstelle. Das nervt mich richtig hart.
Ja.
Weil irgendwie ist es so der Genussmoment weg. Ich habe das Gefühl, man ich war gestern Abend, war ich auch essen, wo es etwas wilder wurde dann, weil du auch gerade eben meinst, du hast über die Stränge geschlagen gestern, war bei mir nicht anders und ich habe seit langem mal wieder irgendwie ein Stück Fleisch gegessen und ich konnte es gar nicht, ich hatte total Hunger auf ein Stück Fleisch und hatte voll Bock und es war ein gutes Restaurant, wo du wusstest, so, das ist jetzt nicht irgendwie unter schlimmsten Umständen großgezogen worden, das Tier, sondern du wusstest, das ist gutes Fleisch, gute Qualität, gutes Restaurant. Und ich habe es nicht genießen können. Das hat mich richtig geärgert, dass ich an so einem Punkt angekommen bin, dass ich mir das selber nicht mehr schönreden kann, weil ich so viel Schlechtes über Fleisch und die Art und Weise, wie die Zucht stattfindet, etc. war, in mir habe. Wie hast denn du das gemacht nach deiner Vegan-Zeit? Da hast du ja irgendwann auch wieder angefangen mit Fleisch. Hast du das nicht gehabt im Hinterkopf? Total.
Es war auch, also schlimm. Der Geruch ist weird gewesen am Anfang, aber irgendwann...
Ja, voll. Das habe ich gestern auch gehabt. Ja. Ich habe es aufgeschnitten und ich hatte wirklich das Gefühl, ich schneide gerade ein Tier.
Ja. Und das also, aber also, es kommt, es, bei mir kam es recht schnell wieder zurück. Nach 3, 4 Wochen fand ich auch wieder Steaks geil. Muss sagen. Aber ich esse auch wenig rotes Fleisch. Also ich habe zum Beispiel so Fastfood-mäßig, ist ja, keine Ahnung, für Kalifornien sind ja alle immer Riesenfans von In-N-Out und jeder Blogger geht als allererstes zu In-N-Out und macht dieses scheiß Foto. Es ist ja auch ein guter Burger, grundlegend, aber Fastfood mache ich nur noch Chick-fil-A. Hast du das je mal gehabt? Das ist so geil, so ein Chicken-Sandwich, also Fried Chicken sozusagen. Das ist das beste Fastfood, was es gibt auf der ganzen Welt, ist Chick-fil-A. Es ist wirklich unfassbar und es gibt ja also gibt es in Deutschland wirklich richtige Ketten, die Hühnchen-Sandwiches? Nee, ne? Also so
KFC.
KFC vielleicht? Haben die ein gutes?
Aber gut, aber ganz ehrlich, ey, wenn du bei KFC irgendwie für, was sind das, 26 oder 36 Drumsticks irgendwie, wahrscheinlich 4, ich habe keine Ahnung, weil wir ewig nicht da gegessen, aber du willst ja nicht wissen, was das für Fleisch ist. Also das ist ja, also da musst du schon eher in so einen Burgerladen gehen, wo du weißt, der Besitzer hat sich darum gekümmert zu gucken, wo das Tier herkommt. Da könnte ich gar nicht mehr guten Gewissens rein und rausgehen.
Volle Kanne, ja.
Wie auch wir früher da auf dem Kiez, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, nachts dann irgendwie noch zu KFC, Hessburger auch, stimmt, aber auch zu KFC dann da auf dem Kiez gelaufen sind und uns irgendwie noch da Chicken Wings reingezogen haben oder so, um irgendwie am nächsten Tag einigermaßen am Start zu sein. Mache ich mittlerweile anders, ich esse abends nichts mehr, ich hau mir einfach schon mal eine Schmerztablette rein, bevor ich dann schlafen gehe. Hilft immer. Ich habe die schlimmsten Kater gehabt, ich schwöre dir, eine Aspirin vom Schlafen gehen hilft bei mir.
Ja. Nee, ich will trinken. Also meine Elektrolyte. Ich habe vom Radfahren so komische Mix-Dinger halt, die IV Plus oder wie auch immer, irgendwelche Sachen, wo behauptet wird, dass es besser zur Hydration ist. Das hilft tatsächlich sehr. Also so die ganzen, das ist ein Zauber.
Gatorade trinke ich mal in der Flasche, bevor ich schlafe.
Das ist da ja drin. Nee, tust du nicht wirklich, ne?
Nein.
Aber genau das ist da drin.
Also das
ist
aber nur den blauen. Ja. Nur den blauen Gatorade.
Eis, irgendwas. Gibt's
Gatorade eigentlich noch?
Ja, klar. Trinken die hier die ganze Zeit. Jeden, also jeder... hier Todd fährt jeden Tag, also wenn wir Radfahren gehen, der muss alle 42 Minuten, hat er so eine scheiß Erinnerung auf seinem komischen Uhr und dann muss er Gatorade trinken. Und dann fahren wir sofort zu einer Tankstelle und wenn er nicht 4 Minuten später sein Gatorade kriegt, dann dreht er auch komplett durch. Ich weiß auch nicht, also ich finde Gatorade ist Horror. Hier ist ja inzwischen, also gestern Abend zum Beispiel, hier hat sich in Newport hat sich echt was Krasses entwickelt, also was ich total geil finde, die Amerikaner, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber waren davor ja schon sehr, die haben sehr viel drinnen gegessen, grundlegend. Also es sind ja immer klimatisierte Räume gewesen, immer, also so hier der Italiener an der Ecke ist alles so ein bisschen Europaparkmäßig auch, ja, alles immer ein bisschen themenorientiert sozusagen, aber fast alle Restaurants sind drin hier, zumindest in Newport. Und das darfst du halt nicht mehr. Und jetzt ist dadurch sie haben aber erlaubt, dass du draußen wie eine Art Biergarten, einen Außenbereich aufmachen kannst. Und das Wetter gibt's ja eigentlich her, weißt du? Also so, wo, wenn ich in Südkalifornien draußen essen? Und das hat sich jetzt so richtig krass entwickelt. Das ist so italienisch, europäisch fast, dass die alle auf den Parkplätzen so Zäune aufgestellt haben am Anfang und Zeit haben sie es halt auch kultiviert und haben halt eine Lampe, dann auch mal einen Heater. Und inzwischen sind es richtig geile Außenrestaurants, die richtig cool sind. Also es ist so europäischer geworden vom Essen her. Und du kannst richtig nett draußen jetzt sitzen und kann auch niemand mehr parken. Weil die Parkplätze ja weg sind, weißt du? Deswegen fahren die Leute mit dem Fahrrad dahin und auf einmal entsteht so ein ganz anderer Ablauf, wie die Leute essen gehen und wie so das Samstagabend ist. Ich habe noch nie so viel Fahrradfahrer gesehen wie gestern Abend zum Beispiel. Sind wir so hier ist Memorial.
Ja, logisch, weil ja klar. Ja.
Labor Day Wochenende ist gerade, also das Ende des Sommers, ultra voll alles. Alle drehen durch. Ich habe einen, ich kämpf. Ich muss dich was fragen. Wir machen einmal kurz Werbung und dann habe ich eine Frage an
dich. Ja.
Mein lieber Joko, unser Beruf ist ja telefonieren auf eine Art, oder? Also zumindest im Moment.
Zumindest in dem Teil des Berufsbildes,
der Teil unserer Karriere als Podcaster ist, einmal die Woche sich anzurufen. Wie das wohl sein muss, wenn du den ganzen Tag telefonierst, wenn du Telefonistin bist, oder? Also das muss doch völlig Wahnsinn. Also ich telefoniere sehr, sehr viel durch diese Veränderungen in den Meetings, du ja auch. Aber wenn man den ganzen Tag telefoniert, das muss ja abgefahren sein, oder?
Du, wenn du willst, Paul, ne, wir haben einen sehr guten Draht zu den O2-Service-Experten. Ich könnte jetzt mal ganz kurz den Barbaros anrufen. Das ist mein Kollege, der da bei O2 den ganzen Tag in der Hotline sitzt und mit dem können wir da gerne drüber quatschen.
Mach das mal.
Nur wenn du willst, dann muss ich ihn kurz dazuschalten. Ja, dann hol ich den rein.
Der Technik-Joko. Nicht schlecht.
Ja, habe ich gut vorbereitet.
Hallo, Barbaros hier.
Barbaros!
Ja, grüß dich, Joko.
Na, darf ich dir Paul kurz vorstellen? Der ist auch noch mit in der Leitung.
Ja, unbedingt.
Hallo, Barbaros. Wie geht's, wie steht's?
Hi, grüß dich. Ja, soweit, so gut. Und selber?
Ach. Du, wir können uns nicht beklagen. Bei Paul ist es noch früh, ne?
Ja.
Hier ist sehr spät. Du merkst es ja selber, wie spät es ist, weil wir sind in der gleichen Zeitzone. Wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, wie das wohl ist, wenn jemand wie du den ganzen Tag am Telefon sitzt und das quasi beruflich macht. Wir telefonieren immer eine Stunde. Was ist denn wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es bei O2 in der Service-Hotline zu sein?
Oh du, im Prinzip, ja, wir starten im Prinzip mit einem kurzen Team-Meeting, um uns so ein bisschen auf den Tag vorzubereiten und zu wissen, welche Termine da so anstehen und was besonders auf uns zukommt und worauf geachtet werden muss. Und dann geht es im Prinzip auch schon in die Line, was heißt ans Telefon, vorausgesetzt eben, es gibt keine anderen Termine.
Aber was, das heißt, du, ihr habt dann so richtig festgesetzte Meetings auch nochmal am Tag, weil du gerade meinst, was ist das Besondere heute? Da gibt es dann immer so Besonderheiten, die dann immer schon fest eingeplant sind, wie um 14 Uhr ruft Joko Winterscheid an oder so?
Ja, so in etwa. Oder um 23 Uhr. Nee,
ja.
Generell ist es so, dass wir einfach nochmal schauen, ob wir auf gewisse Dinge achten müssen, wie spezielle Hotlines, spezielle Rückrufe oder theoretisch sogar in unserem Fall, bei uns Experten, dann auch Termine, die tatsächlich persönlich durchgeführt werden. Momentan zwar nicht, aber ja.
Wie bist Gibt's du das geworden, auch. Sag mal? Weil also du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Die gefällt mir schon mal
danke
gut.
Schön.
wie wird man, also wie ist der Berufsweg dazu?
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip habe ich ehrlich gesagt Soziologie studiert.
Okay.
Und bin dann wie die Hebamme zum Kind, oder wie sagt man? Nee, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Gute Frage. Also das war mehr oder weniger ein Zufall, ein glücklicher Zufall, muss ich sagen, weil es mir natürlich sehr gefällt.
Was ist dein schönster Moment in deiner Zeit bei O2? Also in der Service Hotline?
Gab es irgendwie einen guten Moment, genau, wo jemand irgendwas Absurdes hatte und du dachtest, oh mega, da kann ich helfen?
Ja gut, das kommt täglich vor. Nee, im Prinzip, aus dem Stegreif ist es schwierig, einen bestimmten Moment irgendwie herauszufiltern aus den ganzen Situationen, die ich bisher hatte. Für mich ist es vielmehr so eine Art Gefühl oder Atmosphäre von so einem stetigen Gelingen und Miteinander, vor allem im Hinblick auf die Lösung von Kundenanliegen, die so eine Art schönen Dauermoment und so eine positive Grundhaltung in einen auslösen irgendwie.
Ja. Was sind das so für Anliegen? Also von bis, um mal so zu verstehen, was ihr da so bearbeitet den ganzen Tag?
Also das geht im Prinzip, es ist ganz, ganz breit gefächert von Fragen vom Tarif im Allgemeinen über konkrete Vertragsverlängerungen hin zu Unterstützung bei der Hardwarebedienung und so weiter. Und ganz technische Finessen dann rein, aber die würden den Rahmen, glaube ich, jetzt sprengen.
Genau. Wie viele Leute hast du da am Tag? Also wie lange geht so eine Schicht? Sind das dann 8 Stunden auch?
Ja, das kann man auch nicht so genau sagen. Das ist unterschiedlich. Das hängt eben von den Themen selbst ab, die jemand hat. Also manche Themen sind einfach ein bisschen umfangreicher und die anderen sind schnell abgearbeitet. Deshalb kann man es nicht genau sagen. Aber als Mobilfunkanbieter, der die meisten Menschen in Deutschland verbindet, haben wir natürlich mit vielen verschiedenen Kunden Kontakt. Und wichtig ist mir dabei immer nur, dass wir eben individuell auf die Anliegen eingehen.
Ich würde immer anrufen, wenn du da dran gehst, ja, mit der Stimme und mit dem, mit dem Schwung, das finde ich gut. Ich rufe da an. Ich bin ein Typ, der auch immer anruft. Aber vielen, vielen Dank, dass du uns das mal erklärt hast und dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, mein Freund.
Wunderbar, danke, gerne. Euch auch. Macht es gut.
Eine gute Nacht.
Danke, gute Nacht.
Bis dann. Ciao,
tschüss.
Jetzt wundert es einen aber nicht mehr. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn da so Leute wie Barbaros dran sind, ausgezeichnet als beste Beratung, Kundenberatung hier vom Handelsblatt 2020.
Die Nummer 1.
Da ist logisch. Die Nummer 1. Hervorragende Ergebnisse von Connect ebenfalls über den Hotlines. Platz 2 bei Mobile. Also ich würde sagen, kein Wunder, dass es so schön ist, O2 auch als Partner hier bei uns zu wissen.
Also ich brauche deine Hilfe.
Wie ist deine Frage?
Ich bin,
ja.
Wie formuliere ich das jetzt? Ich habe ja hier Parkplätze vor meinem Store vom Paris Club aus. Also da sind ja 4 Parkplätze sozusagen, die mir gehören. Nebendran ist ein wirklich horrormäßiger Frühstücksladen, wo du so, ist vor allem groß. Also du bestellst, es ist ganz, ganz schreckliches Essen und es ist halt so, kannst dann halt 18 Pfannkuchen mit einem Liter Butter. Weißt du, so, das ist so, also wir waren da einmal, nie wieder, es ist unerträglich, ist alles so glutamatmäßig und schmeckt wirklich scheiße. Aber das ist eine totale Institution, alle gehen da immer hin und vor allem gehen da die unterschiedlichen, also in der amerikanischen Kultur ist es tatsächlich so, dass du einmal am Wochenende deine Familie siehst und dann gehen die unterschiedlichen Ebenen, also die Großeltern, die Tanten und die Eltern und die Kinder, die unterschiedlichen Generationen kommen dann zusammen und gehen dann da essen, weil bei uns wird es ja eher zu Hause gemacht. Hier, die kochen ja wirklich einfach sehr viel weniger und deswegen treffen die sich dann in so einem Frühstücksladen. Jeder natürlich mit dem Auto und jeder da. Und jetzt mussten die natürlich auch rausgehen und haben quasi hinten dran so auf den Parkplätzen das alles. Jetzt parken die Leute die ganze Zeit bei mir und stellen sich dahin. Das sind auch wirklich immer, ich würde sagen, 92% Trump-Supporter, was ich schon mal wirklich zutiefst verabscheue. Ja. Und die haben dann auch immer, die haben ja auch immer Aufkleber und fahren. Hier war heute die Trump Boat Parade. Bootsbesitzer für Trump.
Ach du Scheiße.
Da waren 800 Boote, die eine Hafenrundfahrt gemacht haben mit Trump befahren. Es wird jetzt schon viel. Also so, die Leute, also jetzt wird's visuell gerade. Also auch Nachbarn stellen Trump-Schilder auf. Ich bin wirklich fassungslos, wie pro Trump dann doch Orange County auch ist. Und wie viele Leute es gibt. Und du merkst es immer, wenn ich mache halt schon auch mal einen Spruch. Und wenn dann nichts gesagt wird, dann ist es dann. Ich glaube, das ist ja auch die große Gefahr dieser Wahl wieder, dass halt die Stillen, also die Leute, die gar nicht bekennt, das richtig machen, sondern dann doch dafür wählen, weil sie irgendwie nicht so schlecht finden sie es dann doch nicht. die sind schon groß. Also deswegen waren diese Umfragewerte ja auch alle so scheiße. Und, oh, und ich glaube, der braucht 10% Vorsprung, damit er safe durchkommt, Biden, glaube ich. In meiner Meinung, aber weil so viel dann doch irgendwie das irgendwie machen. Aber hast du die Vize, Kamala Harris, hast du die auf dem Zettel?
Ja.
Die ist genial, ja. Die kifft ja auch und richtig so. Also die ist ja richtig pro
aber auch Weed und so. Mega, mega von ihm.
Ja, also Ultra-Move, alles richtig. Jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht.
Eigentlich brauchst du, ich glaube, falls deine Frage ist, was mache ich mit den Leuten, die vor meiner Tür genau. parken? In Amerika gibt es doch wahrscheinlich immer diese, ich kenne es immer nur, Parking vor, ein Freund von mir, der aus Panama kommt, der hat bei sich zu Hause vom Haus hier in München aber, Parking only for Panamanesians oder so steht dann da. Or you will be towed away.
Hab ich. Interessiert dir nicht.
Und wenn du da machst, if you vote for Trump, I will tow you.
Ja.
Personally, with my bare hands. Und dann ein Foto von dir. P.S. With Pari 15, you get 50% off at my new collection.
Ich glaube, ich will ja niemanden abschleppen. Also das Problem ist ja tatsächlich, ich gehe da manchmal raus und dann tut es mir schon, wenn ich schon rausgehe, denke ich jetzt, was bist du für ein Spießer, dass du jetzt, ist doch scheißegal, ja, wenn da jemand eine Dreiviertelstunde steht. Ist jetzt nicht so, dass ich meine Autos und dass hier kommt niemand von mir und wir können hier immer noch sagen, parken.
Ist ja auch keine Kundschaft im Sinne von, sorry, meine Kundschaft ja, will jetzt hier gleich parken.
Ist eigentlich total wurscht. Wenn die aber halt nicht so, das sind wirklich, es sind immer Pickup-Trucks, es sind immer so, halt die Leute, die so 18 Pfannkuchen bestellen mit Speck nochmal extra und
das sagt alles, ja.
Für $4.70 und Trump wählen. Die will
aber
ich
hast
halt.
Du mal die Leute vom Café angefragt? Hast du mal gesagt, so Leute, ich bin entspannt, aber eure Gäste parken da bei mir, das sind alles Trump-Befürworter. Ich habe hier auch irgendwie ein Business running, das sind alles Trump-Gegner. Oder Trump-Gegner, wäre es nicht möglich, dass ihr das irgendwie mal klärt oder ihr müsst mir die Parkplätze abnehmen. Die kosten übrigens $4.000 das Stück im Monat.
Ja, es gibt der Tattoo-Besitzer vom Tattoo-Studio, der ist ein bisschen rabiater. Der war gestern kurz davor, sich zu prügeln mit einem, muss ich sagen.
Oh Gott. Also, das würde ich dir zum Beispiel nicht empfehlen.
Ja, aber ich will ja auch niemanden abschleppen. Also ich weiß, dass ich abschleppen könnte.
Nee, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie hat man das Gefühl, da macht jemand, ja genau, da nutzt jemand etwas, was er eigentlich nicht benutzen soll. Man will aber auch nicht der Spießer sein, der sagt so, ey, das stört mich, dass du das benutzt, weil das ist wirklich das Spießigste, was man haben kann. Aber gleichzeitig fühlt es sich auch falsch an, nichts zu machen, weil man sich halt so denkt, so, nee, ist falsch. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie mal ein Auto in der Woche, sondern wahrscheinlich ja durchgehend die ganze Woche alle
Wochenende
Parkplätze.
Es ist gerade Heatwave hier, also es sind 48 Grad Celsius im Schatten in L.A. Und
Gott.
Bei uns sind es halt dann, keine Ahnung, 40 sind es heute, also wirklich sehr, sehr heiß. Aber dann kommen natürlich alle an den Strand und gehen ins Wasser, um sich abzukühlen sozusagen. Das heißt, es ist sowieso Warzone im Moment, was Parkplätze angeht. Und also das, du merkst schon einfach, dass alle Restaurants und alle, die offen sind, halt die Parkplätze weggenommen gekriegt haben und der Amerikaner ja immer noch mit dem Dings. Ich habe überlegt.
Aber vielleicht ist, ja, erzähl du zuerst.
Ich habe überlegt, also entweder, worauf ich Bock hätte, wäre sie zuzuparken, also aktiv, wenn ich sehe, okay, da stehen jetzt zwei, einfach mein Auto hinten dran zu stellen, dass die dann nicht mehr wegkommen, weil was sollen sie machen, weißt du? Also dann kann man sie zumindest mal ärgern und ein bisschen zurückärgern. Und die zweite Sache, die ich mir heute überlegt habe, ist, und das habe ich gerade auch bestellt, es gibt so Fake-Tickets. Also du kannst halt einfach Parking-Tickets als Spaß quasi da dran machen. Soll ich da mal deine Kontonummer angeben? Vielleicht überweist ja jemand, dass man so.
Ich dachte, gibt's nicht so Klemmen, weißt du, die du ans Auto machst? Oh. Diese Krallen, wie die in Paris haben.
Oh, das wäre auch geil. Das stimmt. So eine. Oh, wahrscheinlich
aber
sehr
ohne
teuer,
irgendwie
oder?
Eine Angabe von ja, die sind wahrscheinlich nicht billig, nee, aber ohne Angabe, wo man es auslösen kann.
Das ist, und zerstört das ganze Auto, wenn du losfährst.
Ja.
Ach, ich weiß ja auch nicht.
Absolute First World Problems, ja. Aber ich I feel you. Also ich weiß, wie es dir geht. Es geht nicht.
Ich fühlte mich etwas und, spießiger.
Ja. Total, weil der Gedanke allein in einem aufkeimt, denkt man sich so, was bin ich für ein Mensch geworden, dass mich das aufregt. Ja. Ne? Aber ich kann es total verstehen.
Was macht dein Leben als Weinfluencer?
Du, toll, dass du, also ich ja?
Ich habe ein paar Fragen dazu. Ich meine, du bist ja Weinproduzent auch. Wie geht sich das aus mit, also Drei-Freunde-Weine ist ja der beste Wein, den es auf der Welt gibt, glaube ich. Also ist ja auch
absolut
mehrfach prämiert. Also es gibt quasi.
Ja, ist er? Ich weiß es nicht.
Gar nichts anderes, aber.
Von einer wachsenden Kundenanzahl ist er auf jeden Fall prämiert, so, weil er immer wieder gekauft wird. Das ist ja das schönste Zeichen für Liebe und für Qualität.
Mercedes, das Mercedes-Team der Formel 1, so ist drei Freunde Weine. Aber dann gibt es ja Best of the Rest. Also, was da noch so von den anderen.
Ich will doch einfach nur mal wissen, was da draußen noch so existiert. Ja,
und hat
ich
jemand was geschickt? So,
ich habe, also ich habe jetzt nichts hier, weil ich halt auf Reisen bin gerade, aber ich habe 13 Abholzettel in der Agentur liegen.
Und du hast nicht abgeholt?
Also ich muss 13 Pakete. Nee, das ist ja zu Corona-Zeiten ist es jetzt nicht so, dass das alles dann immer sofort zugänglich ist. Und ich habe halt nur einen Anruf bekommen, weil sie meinten so, ey, pass auf, hier sind 13 Pakete, wir holen das die Tage ab. Es wäre geil, wenn du dann die Pakete abholst, weil da steht das Büro hier dann pickepacke voll. Aber 13 Pakete aus verschiedenen Regionen. Ist wohl auch was von einem Champagnerhaus dabei, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und ansonsten muss ich sagen, muss ich mich dann langsam mal da rantasten. So, ich habe irgendwas von Weine der Welt oder Welt der Weine oder so, habe ich noch was geschickt bekommen, eine Kiste. Das waren die einzigen beiden, die mir geläufig geblieben sind, weil sie halt einfach so simpel und gut waren. Und ich würde sagen, es geht jetzt los. Ne? Also wir können, wenn du da bist, und ich weiß ja nicht, ob wir die Gelegenheit dazu haben werden, eine Folge gemeinsam zu machen, aber ich biete dir gerne an, dass wir alle Weine einmal probieren.
Ja, bin ich am Start. Aber sind du weißt ja nicht, was drin ist bisher, ne? Also es sind,
ich weiß nicht, was drin ist. Nee, ich habe noch nicht reinlaufen können, aber es hat funktioniert. Das finde ich eigentlich viel schöner. Okay. Ich habe überlegt, was ich mir diese Woche für ein Influencertum ausdenke. Ich habe noch keinen Zugang, aber ich würde einfach diese Woche auch nochmal, ich bleibe dabei, ich werde Weinfluencer. und wer mir was schicken möchte, ist hiermit herzlich eingeladen und sagt gerne Menschen weiter, die mir was Gutes tun wollen. Also ein Wein, woher auch immer, ob rot, ob weiß, ob rosé, ob
auch mal ein Weinbrand vielleicht.
Nee, ich würde lieber, also Süßweine fände ich noch eine spannende Herausforderung, weil ich bin ein großer Fan von Süßweinen geworden. Und es gibt ja aber auch so Orangenweine und so. Auch sowas finde ich spannend, so ganz neue Arten der ohne Filtrierung und alles. Gerne her damit. Die Agentur, an die ihr es schicken müsst, heißt Pepperstark. Das ist im Bereiter Anger 4 in 81541 München. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da noch ein bisschen mehr zusammenkommt. Ich würde dann bei dem einen oder anderen sicherlich auch mal drüber berichten, wie der Wein geschmeckt hat. Ob es vom Wein gut kommt oder von einem Handel, ist mir gleich. Ich bin wirklich offen für alles. Qualitativ hochwertig sollte es halt sein, weil ich bin mit 41 Jahren auch jetzt nicht mehr so, dass ich den Lambrusco aus der 2-Liter-Flasche trinken muss.
Schön, schön sympathisch. Der
Ja, letzte Woche habe ich tief gestapelt und es sind 13 Pakete angekommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt ankommt, wenn ich richtig großkotzig bin. Also wirklich.
Ich fände es ja lustig.
Lasst's krachen, Leute. Lasst's krachen. Ey, ich habe die Woche, ne, da kommen wir fast. Entschuldigung, du zuerst, dann mache ich meinen Gedanken, weil du wolltest gerade was dazu sagen. Du fändest ja wirklich.
Ich fände es lustig, wenn auch andere Produkte dir geschenkt werden können. Zum Beispiel so Verpackungsmaterial, also so kleine Styroporkugeln, dass man mal so ein Sample, große Kisten, die ganz, ganz leicht sind, aber ganz, ganz viel Chaos,
also generell,
wenn man das aufmacht.
Okay.
Man kann alles dahin schicken. Das fände ich lustig, dass man auch mal lustige Sachen zu dieser Adresse schickt, damit du auch nicht nur...
Ich würde jetzt nicht sagen lustige Sachen, sondern sinnvolle Sachen. Weil es ist jetzt ja auch nicht so, dass man einfach nur dann die Post bemühen sollte und Material verschwendet, okay, weil es irgendwie Quatsch ist, sondern alles, von dem ihr denkt, Mensch, das ist doch mega, das hat der Junge verdient. Also ich habe, und damit komme ich auch zum Content der Woche, ich habe und würde das bitte einfach empfehlen wollen. Hört euch diese Folge an. Du kennst ihn, unser Kumpel Philipp von OMR. Philipp Westermeier macht den OMR-Podcast. Der hatte Jan Knossalla, Knossi, den Twitcher, da.
Haben sie bei Baywatch Berlin auch besprochen, dass der irgendwann...
Der kommt da, glaube ich, mit Sido irgendwie die nächsten Wochen hin, hier bei LMB. Ach, die haben den Podcast besprochen, oder was?
Nee, den Knossi.
Ich muss mehr Baywatch Berlin hören. Aber vollkommen wurscht, weil ich habe mit Schmitty im Studio darüber gesprochen, deswegen hätte ja sein können, dass er es dann erzählt hat. Aber unglaublicher Podcast. Wer so das Gefühl hat, ja, Twitch habe ich schon mal gehört und denke, ich weiß, was da passiert, so wie ich es dachte, hat keine Ahnung. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Twitch geworden. Und auch wir beide sollten uns mal unterhalten, ob wir nicht was auf Twitch machen. Ich hätte wahnsinnig Bock, was auf Twitch zu starten. Weil es ist eine so absurde Welt, die er da beschrieben hat. Und der sagt halt auch so, ey, du Flip, da gibt's Leute, ne, die spenden dann nochmal so irgendwas zwischen 15 oder 3.000 Euro. Ich weiß. Da gibt's jemanden, der schickt dem einfach, also falls einer da draußen von euch sagt, er hat noch 3000 Euro rumliegen und weiß nicht, wohin damit, packt ein Paket, schickt sie die Agentur. Ich würde es noch nicht mal persönlich nehmen. Ich habe viele gute Zwecke, die ich unterstütze, würde ich da einfach hingeben. Also ich finde es irre, wie diese Twitch-Welt funktioniert und man muss sich diesen, also A, Knossi, unfassbarer Typ, der war mal bei 17 Meter hier bei einer Sendung von Klaas und mir, die wir mal so ganz in den Anfängen von ProSieben moderiert haben, da war der Gast, dann ist er ja der Typ, der auch nachts bei 9 Live immer die Quizze geguckt hat, bis sie aufgelöst worden sind, ja. Und hat sich dann quasi wirklich Aktenordner angelegt mit dem Spiel, sowas wie seltene Tiernamen mit S, weil er meinte, naja, die waren halt auch faul da, das erzählt er sogar in dem Podcast, die waren halt auch faul bei 9 Live. Ich wusste, in 4 Monaten kommt das Quiz wieder, weil irgendeiner in der Redaktion sagt, was haben wir denn hier noch? Lustige Tiernamen mit S. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so lustige Tiernamen mit S und hat alles abgeräumt. Der hat sich eine goldene Nase damit verdient. Und es ist so ein smarter, so angenehmer, so lustiger und so guter Typ, und der hat auch was du nämlich eben erzählt hast, so in der Musikbranche gibt man denen, die man irgendwie alles zu verdanken hat, on top noch irgendwie eine goldene Schallplatte. Er meinte, ja, ich habe all denen, die mich unterstützen, habe ich auch einen goldenen Play-Button gemacht, weil er jetzt irgendwie bei, ich glaube, YouTube, ich weiß nicht, die Millionen Follower irgendwie voll gemacht hat oder so. Und er meinte, da hat er gesagt, so, wir haben die auch alle, hier Montana Black und wie sie alle heißen, haben sie alle da irgendwie in Links bekommen. Aber das ist so ein geiles Paralleluniversum, was er da beschreibt, mit dem ich wirklich, leider Gottes, muss ich sagen, null Berührungspunkte habe, aber ich werde mich bessern. Ich werde mir jetzt Twitch intensiver angucken, weil das hat sich ultra spannend und faszinierend angehört.
Ist, glaube ich, schwer zu konsumieren. Da muss man wirklich Langeweile haben, um viel Twitch zuzuschauen. Also ist ja schon sehr langer Inhalt.
Okay.
Also dann
Scheiße.
Ist jetzt nicht so, dass du ja 6 Stunden zu Hause sitzt und nicht weißt, was du machen sollst.
Nee, das ist tatsächlich nicht so, aber ich hatte gehofft, dass das anders konsumierbar ist. Aber egal, trotzdem, mein Content der Woche, hört euch diese Folge an, unfassbar interessant. Also auch für du musst sie dir anhören, wenn du jetzt nach Europa kommst, wir müssen darüber reden, ob es einen AWFNR-Twitch-Kanal gibt, I don't know, aber ich will bei Twitch stattfinden.
Machen wir. Mein Content der Woche ist ein Film, Get Duked, heißt der. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das ist ein schottisch-britischer Humor und ist so, ist ein bisschen schwer zu verstehen, das Englische, aber ist ein sehr, sehr guter Film, weil die so geile Grafiken und visuell und was auch immer, so ein bisschen how to sell drugs online fast, weißt du, so der Style. Und also es ist ein wirklich unfassbar geiler Film, so ein bisschen Quentin Tarantino, aber 2020, also so auch so ein bisschen metzelmäßig und irgendwie geile Charaktere und drei geile Jungs, die Schauspieler sind, und ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut und vor allem fachlich so interessant, weil es halt so irgendwie ein ganz anderer, neuer Style der Regie, was auch immer, geil. So Storytelling auf eine andere Art und Weise, finde ich ja auch bei, also How to Sell Drugs Online Fast, finde ich ja wirklich unfassbar, was die da geschafft haben. Habe ich auf der Radtour an einem Nachmittag dann komplett durchgeschaut. Die zweite Staffel ist auch mega gut. Aber
ich hab angefangen gerade.
Der Film ist tatsächlich Get Duked, ist sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert. Ich glaube, auf Amazon gibt es den irgendwo. Ist mein Content der Woche. Und der Hero der Woche ist auch ähnlich. Oder der Gewinner der Woche, finde ich. Und das finde ich wirklich interessant. Ist für mich Kai Pflaume. Kai Pflaume hat ja, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen auf dem Zettel hast, hat jetzt seinen YouTube-Kanal gestartet. Ja?
Doch.
Und der YouTube-Kanal heißt Ehrenpflaume. Und der hat wirklich blaupausenmäßig alles so gemacht, wie man es machen muss. Also es ist alles angerichtet. Ich glaube, der hat das Ganze, also er hat jeden, der irgendwie relevant irgendwas auf YouTube macht in Deutschland, mit dem hat er was gemacht. Er hat zwei Typen, Justin, das ist der Typ von Georg Nolte, weißt du, der früher Roomservice mit Nico gemacht hat, der war in der Rip Academy, der war eine Woche hier und hat Einzeltraining von mir eine Woche gekriegt und der macht es zusammen mit Julian Bogner, das ist so auch so, die waren auch ein Typ von Nico Rosberg, der da so gefilmt hat und der immer in der Formel 1 ist der immer mir ins Bild reingesprungen. Der hat quasi das gemacht, was ich eigentlich mache. Und da fühlte ich mich übrigens auch alt und spießig. Also ich immer, das geht ja gar nicht, dass du jetzt hier ins, also einfach so ins. Ich so, na, das ist eigentlich meine Karriere gewesen, was der macht jetzt. Also der ist also sehr, sehr engagiert und hat halt Bock auf geile Bilder und macht das auch. Und mit den beiden ist der, glaube ich, jetzt wochenlang durch Deutschland gereist und hat überall Episoden kreiert. Und ich weiß nicht, wie es redaktionell ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber wenn es gut ist, dann bringt es alles mit, dass Kai Pflaume auf einmal relevante Sachen auf YouTube macht. Und das finde ich zutiefst beeindruckend, weil das wirklich, also fehlender Fleiß kann man ihm da nicht vorwerfen. Und es ist alles ausgecheckt, es ist ein gutes Logo, es ist alles, also ob es jetzt cool ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest fleißig.
Alleine, dass er es macht, ne, ja, finde ich einfach
unfassbar.
Und also da muss ich sagen, da habe ich dich auch immer gehört, wo, wenn du mir immer sagst, so Joko, 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 ne, und dann mir irgendwelche PDF-Dateien fertig machst, das, guck dir das mal an, guck dir das mal an und du hoffst, dass ich reagiere. Und dann dachte ich mir auch so, da kommt Kai Pflaume auf einmal um die Ecke und man denkt
alles
immer noch
gemacht,
so,
was ich dir vorgegeben habe. Wenn man das mal sagen darf. Und der, und also, und natürlich berührt es mich auch, weil.
Hat er nicht sogar, wen hat der Bones, nee, wen hat er getroffen? Bones?
Nee,
M's.
Nee, nein. Der hat, warte, ich guck einmal.
Doch!
Nach. Wirklich? Nein, der sieht nur so ein bisschen so aus. Ich glaube nicht, dass Kai Pflaume Bones MC getroffen hat. Der hat Montana Black getroffen.
Warte.
Ich weiß nicht. Also er hat auf jeden Fall alle YouTube-Leute angeschaut und ich finde, YouTube ist eh ein Thema, wo ich ja voll gescheitert bin dieses Jahr. Weißt du, also so, ich habe an meiner Wand riesengroß im Januar hingeschrieben, YouTube, Paul Ripke, ich mache Kochvideos, ich habe 18 Formate für mich mir überlegt, wo ich hier was machen kann, so kleine lustige, dies, das, was auch immer. Nichts davon hat geklappt und einfach, und woran liegt's? Also an meinem Faulsein, weil ich einfach ein Opfer bin, der seinen Arsch nicht hochkriegt und das YouTube-Medium nicht geknackt kriege. Also ein riesen Scheitervorgang bei mir. Und deswegen finde ich es umso krasser, dass Kai Pflaume es einfach macht. Er macht es
einfach. Er macht es einfach. Ich bin auch sehr gespannt. Nee, er macht es einfach. Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns MC war. Irgendwie habe ich bei uns MC im Kopf. Ich weiß nicht warum.
Keine Ahnung. Jetzt hast du den Faden verloren. Speaking of.
Nee, aber.
Was heißt
aber,
woher kommt das Sprichwort, du hast den Faden verloren? Lieber Joko, Bildungsauftrag.
Wahrscheinlich aus der Näherei?
Nein. Willst du nochmal raten oder soll ich es dir sagen?
Du hast den Faden verloren.
Kommt aus der griechischen Mythologie. Im Reich des König Minos auf Kreta hauste der Stier Minotaurus in einem Labyrinth.
Hallo.
Derjenige, der den Stier tötet, sollte die Königstochter Ariadne zur Frau bekommen. Ariadnes Geliebter Theseus wollte es auch versuchen. Ariadne gab ihm einen Fadenknäuel mit auf den Weg, damit er sich wieder aus dem Irrgarten herausfinden könne, dann, nachdem er den Stier getötet hat. Theseus besiegte den Stier und fand zurück, weil er den Faden nicht verloren hat. Wieder was gelernt, krass, oder?
Ja, wieder was gelernt.
Ich muss sagen, ich kriege sehr, sehr, sehr viele Zuschriften per Insta-DMs mit Bildungsaufträgen. Also meine Bildungsaufträge sind prall gefüllt. Ich habe allein die Zuhörer schicken uns so, also mir so geile Sachen, dass ich da, ja, also ich kann nicht die nächsten 10 Wochen.
Dann hätte ich auch noch einen Wunsch, könnt ihr mir auch welche schicken. und gerne quasi als erstes Wort Bildungsauftrag schreiben, weil das ist bei der Flut von Nachrichten. Ich habe noch nicht einen einzigen gefunden. Vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber oder vielleicht bist du einfach beliebter im Internet als ich, dass die Leute dir lieber schreiben.
Ich glaube, ich antworte ja wirklich auf jede einzelne Nachricht, außer ich möchte nicht antworten. Also es gibt natürlich ehrlicherweise ein paar Antworten, also ein paar Zuschriften, da antworte ich nicht. Also wenn mich jemand
sagt nein,
wieder beschimpft oder was auch immer oder ich irgendwie nichts dazu, ja, also manchmal kann ich ja zu nichts was beitragen. Aber sonst.
Manchmal antwortest du halt einfach auch nicht. Punkt.
Ja. Und aber sonst antworte ich auf alles. So viel ist jetzt auch nicht bei mir. Ich glaube, daran liegt es, dass. Also ja.
Ja, gut.
Bei dir ist es ja nochmal mehr. Du bist ja auch berühmt.
Bei mir ist nochmal mehr. Paul?
Ja?
Ich würde mich jetzt ausziehen wollen.
Ins Bett gehen?
Ja, es ist leider spät hier. Es ist gleich eins und ich muss morgen auch früh raus.
Das ist schon okay. Ich wollte dir noch erzählen, wie Oscar 100.000 Schritte gelaufen ist, der Idiot. Aber
das kannst du mir nächste Woche erzählen. Jetzt habe ich in deinen Insta-Stories gesehen und habe es nicht richtig verstanden, aber trotzdem dachte ich mir dann so, 100.000 Schritte, das ist eine Menge.
Das sind 80 Kilometer. Der hat einfach abends gesagt, hey, ich fand es ganz cool, wie du da hochgefahren bist mit dem Rad. Ich will sowas auch mal machen. Und ich habe jemanden gesehen, der ist 100.000 Schritte gelaufen. Ich habe geguckt, das ist ziemlich genau von seinem Haus zu meinem Haus. Und dann ist er losgelaufen. Dann am Tag davor haben wir Fotos gemacht, da habe ich ihn gefahren, also habe ihn abgeholt mit dem Auto und am nächsten Tag ist er das dann gelaufen.
Krass.
War beeindruckend. Hat ein paar Blasen an den Füßen gehabt.
Ja, so sah es aus, aber.
Das ist auch ganz komisch.
Mehr gelaufen. Dazu.
Ja. Nächste Woche.
Mehr dazu nächste Woche.
Bei AWFNR.
Nächste Woche dann, genau, eine neue Folge AWFNR, überall da, wo es Podcasts gibt und immer präsentiert von O2.
Für mehr O in deinem Leben.
Gute Nacht.
Gute Nacht.